Ja, wir haben ja gestern schon unsere Reihe von Bibelstellen uns angeschaut. Ich habe so drüber nachgedacht. Ein paar Sachen würde ich gerne noch nachlegen. Und zwar war die Frage: Gibt es denn kein Beispiel von einem, der ganz klar wiedergeboren war und der dann auch zu einem Widersacher wurde? Oder zu einem Abgefallenen, zu einem Nichtchristen wurde. Da denke ich an Hymenäus in 1. Timotheus 1, Vers 18. Da sagt der Apostel Paulus an Timotheus: Diese Anweisung vertraue ich dir an, Kind Timotheus, gemäß den vorangehenden Weissagungen über dich. 1. Timotheus 1, Vers 18. Damit du in ihnen den edlen Kampf kämpfen möchtest, Glauben haben und ein gutes Gewissen, dass etliche von sich stießen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Unter denen Hymenäus ist, auch Alexander, die ich dem Satan übergab, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Also wir erfahren hier, dass Hymenäus, wir nehmen jetzt den Hymenäus heraus. Wir erfahren hier, dass er am Glauben Schiffbruch erlitten hat. Wir erfahren, dass er ein gutes Gewissen hatte, denn er hat es von sich gestoßen, wie in Vers 19 steht, dass etliche von sich stießen, unter denen ist Hymenäus. Wir erfahren, dass er dem Satan zur Züchtigung übergeben wurde. Alle diese drei Dinge zeigen, dass er wiedergeboren war. Solche, die nicht wiedergeboren sind, die übergibt der Apostel Paulus nicht dem Satan zur Züchtigung. Gott züchtigt nur seine Kinder. Schiffbruch erleiden am Glauben, das tut jemand, der glaubt. Oder der glaubte. Und ein gutes Gewissen kann man nicht haben, nämlich ein gutes Gewissen in Verbindung mit dem Glauben. Ja? Vers 19. Kann man nicht haben, ohne wiedergeboren zu sein nach Pfingsten. Und von diesem Hymenäus heißt es dann in 2. Timotheus 2, Vers 17, ihr Wort wird um sich fressen. Also hier geht es um Menschen, die werden zu mehr Ehrfurchtslosigkeit oder Gottlosigkeit fortschreiten. Vers 16 am Ende. Und ihr Wort wird um sich fressen wie eine krebsartige Krankheit. Von ihnen ist Hymenäus, auch Philetus, welche von der Wahrheit vom Ziel abirrten. Im Griechischen steht hier das Wort von der Wahrheit weg, vom Ziel abirrten. Ich weiß nicht genau, wie das bei Schlachter übersetzt wird. Es wäre zu wenig, wenn nur steht, sie von der Wahrheit abirrten. Das Wort Ziel steckt auch noch drinnen. Also die von der Wahrheit weg und so vom Ziel abirrten. Also Hymenäus ist einer von den beiden, die hier genannt werden. Er ist von der Wahrheit weg abgeirrt und vom Ziel abgeirrt. Damit, das heißt, dass er das Ziel nicht erreicht. Es sei denn, er würde nochmal Buße tun. Aber so wie er jetzt, wie es jetzt aussieht, ist er abgeirrt vom Ziel. Sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und sie bringen den Glauben etlicher zum Umsturz. Sie zerstören also auch noch den Glauben anderer, auch noch. Nicht nur den eigenen, sondern auch den anderer. Das wäre jetzt ein Beispiel von einem, der ganz klar vorher wiedergeboren war, dann wurde er gezüchtigt, die Züchtigung hat nicht gegriffen, er hat sich nicht züchtigen lassen zur Umkehr. Und dann ist er weitergegangen und schlussendlich von der Wahrheit und so vom Ziel abgeirrt. Und Hebräer 10, Vers 26 ist die andere Stelle. Hebräer 10, Vers 26. Ich lese von Vers 23. Lasst uns festhalten das Bekenntnis der Hoffnung als ein nicht wankendes, denn der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Und lasst uns aufeinander achten, um anzuspornen zur Liebe und zu edlen Werken, dabei unser Zusammenkommen nicht aufgeben, so wie es bei etlichen Sitte ist, sondern aufrufen, und das um so viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass dieser Text geht an wiedergeborene Christen. festhalten, das Bekenntnis der Hoffnung, einander achten, zu anspornen, zu lieben, zu edlen Werken. Abgesehen davon ist der ganze Hebräerbrief gerichtet an wiedergeborene Christen. Also dieses Wort auch. Aber dann heißt es weiter in Vers 26, denn ist ein Wort, das erklärt, man nennt das ein Bindewort, ein erklärendes oder begründendes Bindewort, das verbindet die Sätze vorher mit den Sätzen nachher. Und jetzt achten wir bitte genau, was der Text sagt. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. Er schließt sich sogar selber ein, wir, also er selber, der dieses schrieb, und die Empfänger, er sagt, passt auf, es gibt da eine Gefahr. Wenn wir vorsätzlich sündigen, nun, jetzt muss man das Wort vorsätzlich sündigen erklären. Das Wort vorsätzlich sündigen, das kommt aus der Stelle aus 4. Mose 15, wo, wenn jemand mit erhobener Hand sündigt, das war, wenn jemand mit vollem Bewusstsein gegen das Gebot Gottes vorgeht. Zum Beispiel, da war das Sabbatgebot, du sollst den Sabbat heiligen und du sollst nicht arbeiten und so weiter. Und jetzt geht einer her und sagt, gerade am Sabbat sammle ich Holz. Ja. Und der wurde dann auf die Seite gestellt, und da haben sie den Herrn gefragt, was sollen wir mit dem machen? Der hat mit erhobener Hand gegen Gott gesündigt. Also ein Rebellionsakt gegen Gott. Er hat Gott herausgefordert. Gott sagte, der muss gesteinigt werden. Und zwar ohne Erbarmen. Das heißt, es gab keine Möglichkeit für den, den noch frei zu bekommen. Der muss sterben. Auf alle Fälle. Egal, wenn er jetzt sagt, oh, es tut mir leid, es ist zu spät. Er muss sterben. Ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen. Das heißt, mit erhobener Hand sündigen ist ein besonderes Sündigen. Im Hebräerbrief ist dieses Sündigen, das sich Abwenden von dem lebendigen Gott, von Jesus Christus, er hat in Kapitel 3 schon davon gesprochen, da sagt er dasselbe Wort, Sündigen. Kapitel 3, Vers 12, meine ich, war das. Nein. Kapitel 3, Vers 17. Über welche war er entrüstet 40 Jahre? War es nicht über die, die sündigten? Das sind die Abgefallenen. Sündigen ist hier die, die also ganz bewusst Gott verließen. Der Zusammenhang dort ist, es geht um Abfall. Kapitel 3, Vers 12. Seht zu, dass nicht in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sein, im Abfall begriffen von dem lebendigen Gott. Aber jetzt lesen wir weiter in Hebräer 10. Gehen wir wieder zu Hebräer 10. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, hier ist also die Sünde des sich Abwendens von Gott, einmaliges, absolutes Abwenden, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. Das heißt, wenn jemand von uns zurückgeht ins Judentum und sagt, nein, ich will doch lieber die Opfer bringen, ich will das Opfer Jesu Christi nicht, dann sagt er, der hat kein Opfer, denn die Opfer gelten nicht. Dann bleibt kein anderes Opfer übrig. Das eine Opfer, das gültig wäre, das Opfer Christi, das will er nicht. Und die anderen Opfer, die er tun will, die gelten nicht. Es bleibt kein Opfer für seine Sünden übrig. Das heißt, er hat nichts. Weiter. Also bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und ein Eifer des Feuers, das im Begriffe ist, die Widersacher zu fressen. Das war ganz wenige Jahre nachher, im Jahre 70, kam dann dieses Gericht über Jerusalem. Vers 28, setzt jemand das Gesetz Mose beiseite, stirbt er ohne Erbarmungen auf 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meinet ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt war, für unrein achtete, und den Geist der Gnade schmählich misshandelte? Denn wir wissen um den, der sagte, die Vergeltung ist meine Sache, ich werde vergelten, sagt der Herr. Und wieder der Herr wird sein Volk richten. Hier ist das Volk Israel gemeint. Das Gericht kam 70 nach Christus. Der Feuer kam 70 nach Christus. Also hier geht es um ein Gericht, das den treffen wird, der jetzt zum Judentum zurückkehrt. Das ist die viel schlimmere Strafe. Jetzt hat mir jemand gesagt, na, der war nicht wiedergeboren. Sag ich, pass auf, in Vers 26 steht, denn, wenn wir sündigen. Das heißt, er setzt die Möglichkeit, dass einer von uns das sein könnte, wenn wir sündigen. Und das denn schließt sich an die anderen Verse vorher an. Das denn zeigt, es geht um dieselbe Gruppe, die vorher aufgerufen wird, das Bekenntnis festzuhalten, aufeinander zu achten, anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das sind alles gläubige Leute, wiedergeborene Menschen. Da hat mir jemand gesagt, ja, aber ich habe ihm dann darauf aufmerksam gemacht, dass hier steht, dass der das Blut des Bundes, durch das er geheiligt war, für unrein achtete. Dann sagt er, geheiligt heißt nicht wiedergeboren. Ja, er war geheiligt, aber er war nicht wiedergeboren. Das Wort geheiligt muss man immer im Zusammenhang erklären. Geheiligt kann einfach abgesondert heißen. Aber in diesem Zusammenhang mit dem Blut des Bundes erklärt Hebräerbrief selber, was es heißt. Wir brauchen nur zwei Kapitel vorher schauen. Was heißt denn geheiligt im Zusammenhang mit dem Blut des Bundes? Kapitel 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, um dem lebenden Gott Dienst, den gebührenden Dienst zu verrichten. Hier zeigt man, dass man durch das Blut im Gewissen gereinigt wird. Und dann auch in Kapitel 10, Vers 2, geht es um das Reinigen des Gewissens dieser Priester. Und das Blut, das Blut, das Tiere kann nicht Sünden hinwegnehmen. Und dann in Vers 12, aber er, nachdem er ein Opfer für Sünden dargebracht hatte, setzte sich für immer, Vers 9, siehe, ich komme deinen Willen, oh Gott, zu tun, so hebt er das erste auf, indem er das zweite hinstelle oder einsetze. In diesem Willen sind wir Geheiligte durch das Darbringen des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Was heißt also geheiligt? Die Gläubigen sind geheiligt durch das Blut des Herrn Jesus, der sein Opfer und sein Leib dargebracht hat, ein für alle Mal. Geheiligt heißt genau dasselbe wie im Paulusbrief. Ihr seid geheiligt, ihr seid gewaschen. Durch den Namen unseres Gottes und durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Sündenvergebung, Reinigung, ihr seid gerechtfertigt, das steht in 1. Korinther 6, Vers 11, was ich jetzt zitiert habe. Ihr seid gerechtfertigt, ihr seid geheiligt, ihr seid gewaschen durch das Blut, durch den Namen des Herrn Jesus, durch den Geist Gottes. Geheiligt in diesem Zusammenhang ist eindeutig durch den Heiligen Geist Gott zugeordnet. Jetzt gehören sie Gott. Das heißt wiedergeboren. Diese Geheiligten sind wiedergeboren. Nach Pfingsten wird jeder Geheiligte, durch das Blut Christi Geheiligte, wiedergeboren. In dem Moment, wo er glaubt, ist er wiedergeboren. Es geht also um Menschen, die durch das Bund des Blutes geheiligt sind. Nochmal zurück, Kapitel 10, Vers 8, Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen trat, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt war und gewaschen und gereinigt und gerechtfertigt und wiedergeboren, für unrein achtete und den Geist der Gnade schmähte. Verstehen Sie? Es geht hier um Leute, die geheiligt waren durch das Blut. Das heißt, sie waren wiedergeboren. Und die haben aber, das wird hier als Warnung gesagt, wie viel schlimmere Strafe bekommen die, die jetzt zurückgegangen sind ins Judentum, und dadurch sich dem jüdischen Opferkult wieder zuwenden, statt Christus, für die gibt es kein anderes Opfer. Und weiter noch geht es weiter in Vers 39, Vers 38. Der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Wer ist er? Vers 38, aber der Gerechte wird vom Glauben her leben wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Das heißt nicht im Text, wenn man zurückweicht. Es ist ein eindeutiges Er. Wenn er zurückweicht, also der Gerechte, ja, dann hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Und was bedeutet das? Das bedeutet, Vers 39, Verderben. Wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben, sondern des Glaubens zum Gewinnen der Seele. Wir, die wir glauben, wir weichen nicht zurück. Würden wir zurückweichen, würden wir die Seele verderben. Wir glauben und gewinnen unsere Seele. Aber er sagt in Vers 38, der Gerechte wird vom Glauben her leben. Wenn er, der Gerechte, zurückweicht, dann hat Gott kein Wohlgefallen an ihm, das heißt, er wird verderben. Auch das zeigt dasselbe an, dass es also schon solche Fälle gibt, wo die tatsächlich zurückgehen. Das war der Nachtrag zu gestern. Sind zu gestern da noch Fragen oder sonst gehen wir zum heutigen Thema weiter? Das heutige Thema ist Erwählung.
Ich glaube, Hebräer 6, Ab 4 auch dazu.
Ja, das wäre die andere Stelle. Hebräer 6, Vers 4. Ja, selbe Gedanke. Genau dasselbe Gedanke wie in Kapitel 10. Es geht um Leute, die abgefallen sind, Vers 6. Solche können nicht mehr zur Buße erneuert werden. Das heißt, Gott hat schon alle seine Karten ausgespielt. Was will er jetzt noch für eine Karte ausspielen? Sie haben schon die Wunder geschmeckt. Sie haben den Heiligen Geist gehabt. Sie haben die Kräfte der kommenden Zeit geschmeckt. Gott hat alles gegeben. Sie haben den Sohn Gottes wieder für sich selbst persönlich ans Kreuz geschlagen. Das heißt, sie sind auf die Seite der Juden getreten, haben gesagt, dort gehört er hin, das ist ein Verbrecher, der gehört ans Kreuz. Gott hat keine Möglichkeit mehr, sie zu überzeugen. Er hat alles schon ausgespielt, alle seine Karten. Das ist hier gemeint. Ja, jetzt zum Thema Erwählung. Für manche ein furchtbar schweres Thema. Und ich habe gemerkt, ich habe ein Buch geschrieben darüber. Und wenn Sie es übrigens haben wollen, dürfen Sie es gern mitnehmen. Aber mit einer Bedingung. Sie müssen es lesen. Also mindestens 90% oder 80% davon. Sagen wir so. Sie dürfen es gerne mitnehmen. Einfach so. Solange eins da ist. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Und nachdem ich das Buch geschrieben habe, kam mir ein Gedanke. Ich dachte, ah, schade, jetzt ist das Buch schon geschrieben. Zu spät. Diesen Gedanken sage ich jetzt. Es gibt zweierlei Erwählung im Alten Testament, im Alten und im Neuen Testament. Im Alten Testament wird das Volk Gottes erwählt in Abraham. Und im Neuen Testament wird das Volk Gottes erwählt in Christus. Als ich das, dann ging das Licht auf. Dieser Gedanke. Mensch, so einfach ist es? Genauso einfach ist es. Im Alten Testament, Gott wollte ein Volk haben und er nahm einen Mann, Abraham. Den hat er sich einfach genommen, diesen Abraham. Es war seine souveräne Wahl. Und dann hat er gesagt, so, die Nachkommen von Abraham über Isaak, über Jakob, das soll das Volk werden, das geschichtliche Volk, durch das ich den Messias bringen werde auf die Welt. Nun, Abraham war auch treu und so weiter. Aber das Wichtige ist, Gott sagt, den Messias werde ich in deinem Samen, Abraham, in deinem Samen wird die ganze Welt gesegnet werden. Das war seine Verheißung. Der konnte der Abraham nichts dazu tun. Das war aus freiem Willen. Und jetzt war jeder Israelit, der geboren wurde, aus dem Hause Jakob, jeder Israelit war per Geburt erwählt. In dem Moment, wo das Baby geboren war, war es erwählt. Konnte auch nichts dazu tun. War erwählt. In die Familie Jakobs hineingeboren. Das heißt also, die Erwählung war geplant von Gott. Sein erwähltes Volk stammt ab von Abraham, Isaak und Jakob. Das hat nichts zu tun mit Himmel oder Hölle. Das hat zu tun mit dem Volk, das ein Zeugnis sein sollte in dieser Welt und durch das schließlich dann der Messias kommen würde. Und der Messias, der ist die entscheidende Rettung für die Welt. Aber rein dieser Gedanke ist wichtig. Bei Erwählung geht es um ein Volk. Es geht um einen Plan und es geht um ein Volk. Das ist wichtig. So, und im Neuen Testament ist genau dasselbe. Genau das Gleiche. Jetzt geht alles auf den einen Kanal Jesus Christus zu. Und jetzt dieser Jesus Christus stirbt für unsere Sünden, fährt in den Himmel auf, setzt sich zur Rechten Gottes und gießt den Heiligen Geist aus. Dieser Jesus Christus wird durch seine Heilstat das Haupt eines neuen Volkes. Und dieses Volk, eigentlich ist es die Fortsetzung des alten Volkes. Eigentlich. Denn wer waren die Menschen, die sich bekehrt haben zu Pfingsten? Juden. Der Herr Jesus kam für Israel, hat sich die Jünger geholt aus Israel. Und der Johannes der Täufer hat sie vorbereitet. Aber die waren dann vorbereitet, diese 12 und diese 120 und diese 500, die haben den Messias angenommen, dann haben diese den Heiligen Geist bekommen. Das war das neue Volk Gottes. Sie waren jetzt erwählt in Christus. Wieso? Weil Christus der Erwählte war. So wie jeder Israelit war erwählt in Abraham, weil Abraham der Erwählte war. So sind alle, die in Christus sind, Erwählte, weil sie in Christus sind. Die einen waren in Abraham, in seinen Lenden, kamen durch ihn auf die Welt, Geburt. Die anderen sind in Christus und kommen durch ihn auf die Welt, auf die geistliche Welt. Verstehen wir? Geistliche Geburt, nicht physische Geburt. Jeder, der jetzt geboren wird und in Christus hineinversetzt wird durch diese Geburt, gilt als Erwählter. Die Frage ist nicht, wer wird sich bekehren und wer wird jetzt, dass Gott vorherbestimmt, wer sich bekehrt oder dass Gott erwählt, wer sich bekehrt. Das ist nicht die Frage der Erwählung. Die Frage der Erwählung ist die Frage des Volkes. Das neue Volk, das ist das erwählte Volk. Lesen wir einige Stellen dazu. 1. Petrus, Kapitel 2. Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid ein erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Volksschar zu einem erworbenen Eigentum, auf das ihr kund werden lassen solltet, die lobenswerten Tugenden dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht rief. Ihr, die ihr einst nicht Volk waret, nun aber Gottes Volk seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, nun aber Barmherzigkeit empfinget. Vorher waren sie außerhalb von Christus, jetzt sind sie in Christus. Und in Christus sind sie ein erwähltes Geschlecht, eine Priesterschaft, ein Königtum von Priestern, ein heiliges Volk und so weiter und so weiter. Es geht um das Volk. Es geht nicht um die individuellen Christen. Manche Christen haben sich gefragt, ja, bin ich erwählt oder nicht? Oder manchmal evangelisiert. Und verkündigt jemand das Evangelium, der sagt, ich weiß aber nicht, ob ich erwählt bin. Falsche Frage. Man ist sowieso nicht erwählt. Keiner ist erwählt. Erst wenn er in dem Moment, wo er in Christus ist, dann ist er erwählt. Das heißt, er kann dazu beitragen, ob er ein Erwählter wird oder nicht. Was muss er beitragen? Er muss in Christus reinkommen. Aber in Christus rein kann nur Gott ihn tun. Aber was muss er tun? Haben wir gestern schon gesagt. Er muss glauben. Er muss Buße tun. Echte Buße und Glaube. Das ist das, was Gott fordert von den Menschen. Dann versetzt Gott den Menschen in Christus. Und sobald er in Christus versetzt ist, ist er in dem Erwählten. Und wenn er in dem Erwählten ist, ist er das erwählte Geschlecht, nämlich ist das Geschlecht Christi. Da gehört er jetzt dazu. Und er bekommt jetzt alle Segnungen des Christus. Alles mit einem Paket bekommt er mit. Das ist herrlich. Er ist der Erwählte. Kapitel 2, Vers, wir sind immer noch im gleichen Kapitel. Kapitel 2, Vers 4. Zu dem hinkommend, einem lebenden Stein von Menschen abgelehnt und verworfen. Ja, aber bei Gott erwählt, kostbar. Erwählt hat auch etwas zu tun mit Kostbarkeit. Erwählt ist ein Liebesausdruck übrigens. Meine Frau ist meine Erwählte. Wenn ich sie vorstellen würde und ich würde sagen, das ist meine Frau, meine Erwählte, dann würde sie sich freuen. Ja? Weil das ist ein besonderer Ausdruck von Kostbarkeit. Ja? Hier wird der Sohn Gottes, der Messias, als erwählt und kostbar betitelt. Weiter. Vers 6. Weswegen auch in der Schrift enthalten ist, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten, kostbaren. Und der an ihn glaubt, wird keineswegs zuschanden werden. Euch, den Glaubenden, ist er die Kostbarkeit. Sie kamen dann zum Glauben, und dann sind sie ein erwähltes Geschlecht. 1. Petrus 1, Vers 2. Oder Vers 1. 1. Petrus 1, Vers 1. Man merkt, dass Petrus eine Vorliebe hat, alle alttestamentlichen Titel des Gottesvolkes auf das neutestamentliche Gottesvolk anzuwenden. Weil er weiß, dass das neutestamentliche Volk ist die Fortsetzung des alttestamentlichen Volkes. Sie haben auch was Neues. Sie sind nicht in Abraham, sie sind in Christus. Aber es gibt in einem gewissen Sinne auch eine Fortsetzung. Jetzt lesen wir das. Petrus, Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremden der Zerstreuung. In Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien. Erwählt gemäß Vorauskenntnis Gottes des Vaters, in Heiligung des Geistes, zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus und zur Besprengung mit seinem Blut. Was sagt er über dieses neue Volk Gottes? Petrus schreibt über das neue Volk, er schreibt kollektiv, er schreibt nicht individuell. Er schreibt über das gesamte neue Gottesvolk. Und der Brief ergeht an erwählte Fremde der Zerstreuung. Sie gehören zu der Schar des Volkes Gottes, des neuen Volkes Gottes. Und diese sind erwählte Fremde. Sie gehören zum erwählten Volk und sie sind Fremdlinge und sie sind zerstreut. Sie sind alle zerstreut irgendwo. Die Juden waren auch zerstreut, in Babylon, überall. Ja. Sie waren in der Fremde, waren auch Fremde. Und sie waren das erwählte Volk. Alle diese Titel wendet er jetzt auf das neue Gottesvolk an. Ihr seid Erwählte in Christus. Ihr seid Fremde. Eure Heimat ist im Himmel. Ihr seid in der Zerstreuung. Überall seid ihr zerstreut. Eines Tages werdet ihr gesammelt und werdet ihr im Himmel sein. Und dann sagt er, erwählt, Vers 2, gemäß Vorauskenntnis Gottes des Vaters. Dieses Wort Vorauskenntnis ist ein Wort, ist eigentlich ein Liebesausdruck. Adam kannte Eva, sein Liebesausdruck. Das war nicht ein besonderes, von Eva habe ich schon mal gehört. Nein, er kannte Eva, heißt, er hatte eine Liebesgemeinschaft mit Eva. Das Wort kennen hat hier einen besonderen Sinn, auch nicht nur hier, auch an anderen Stellen. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Das ist ein besonderer Liebesausdruck. Oder er sagt zu denen, die eines Tages vor ihm stehen, sagt, ich habe euch nie gekannt. Heißt das, dass er nichts von ihnen gewusst hat? Er hat genug gewusst. Da war kein Erkennen der Liebe, keine persönliche Erkenntnisgemeinschaft vorhanden. Also, es geht um ein Liebesvorauskennen und das hat zu tun mit einem Plan. Was war denn der Plan? Gott plante voraus, dass das neue Gottesvolk sollte in Christus sein. Und er hat sich schon gefreut auf dieses Gottesvolk, mit dem er eine ganz besondere Beziehung eingehen wird. Diese Leute hier sind das Volk Gottes, sie sind erwählte Fremde und erwählt sind sie gemäß einem Plan der Liebe. Gott hatte sie schon in seinen Gedanken, hat er geplant, es wird ein Volk geben, das ich in Christus hineinversetze. Und dieses Volk wird das Volk der Ewigkeit ausmachen. Das wird nicht nur so wie die Erwählten in Abraham, die werden auf der Erde da ein irdisches Volk sein, sondern die sind ein besonderes Volk, die sind für den Himmel bestimmt. Sie sind also in Christus Erwählte als Volk. Sie sind Fremde als Volk. Sie sind zerstreut als Volk. Und sie sind vorausgekannt, gemäß einem liebenden Plan, als Volk. Verstehen wir? Es geht nicht um individuell. Nicht, der Thomas Jettel, ja, den nehme ich auch, den kenne ich auch, und den nehme ich. Nicht so. sondern es geht um das ganze Volk als solches. Vorauskenntnis, na, gemäß diesem Vorauskenntnis Gottes des Vaters in Heiligung des Geistes, das war der Plan. Der Heilige Geist sollte sie heiligen, das heißt absondern, zum Gehorsam gegenüber Christus, sodass sie in eine Gehorsamsbeziehung gestellt werden zu Christus. Das ist Christenleben, eine Gehorsamsbeziehung zu Christus. Besprengung mit seinem Blut. Sie sind solche, die, auf die das Blut Jesu Christi gesprengt ist und gesprengt bleibt. Das heißt, Gott wird ihre Sünden nicht anrechnen. Sie stehen unter dem Blut Christi. Sie haben eine Liebes- und Gehorsam-Beziehung zu Christus. Sind dazu Fragen? Oder war das jetzt zu kompliziert, zu so später Stunde?
Ich hatte eine Frage.
Ja.
Und zwar, also wenn es in der Erwiderung mein Kreuz geht, nämlich Apostelgeschichte 13, Vers 48, da ein Zusammenhang, wo Paulus erst den Juden predigt, sich dann abwenden und dann sagt, wir werden zu den Heiden gehen. Und als aber die aus den Nationen es hörten, und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren.
Dort ist nicht von der Erwählung die Rede. Dort geht es um was anderes. Das Wort Erwählung kommt da nicht vor. Da geht es jetzt um die, es geht ja um zweierlei. Die einen haben sich nicht würdig geachtet. Obwohl Gott ihnen ja das geben wollte, dem Volk Israel, die haben sich des ewigen Lebens nicht würdig geachtet, Vers 46. Nachdem ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu denen von den Völkern. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht gesetzt für die von den Völkern, damit du zur Rettung seist bis an das Ende der Erde. Und als die von den Völkern es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und sie glaubten. So viele zum ewigen Leben, bei mir steht jetzt gestimmt oder eingestellt waren oder worden waren. Da haben wir ein Übersetzungsproblem, Schlachter übersetzt verordnet. Und verordnet klingt fast so wie bestimmt. Aber das Wort heißt im Griechischen tasso und wird in verschiedenste Weise verwendet. Das Wort heißt eigentlich ordnen oder auch stimmen. Nicht unbedingt bestimmen. Zum Beispiel in 1. Korinther 16 kommt das Wort nochmal vor, ganz am Ende, Vers 15. 1. Korinther 16, Vers 15. Geht es um das Haus des Stephanas, der eine Erstlingsfrucht, dass er eine Erstlingsfrucht Achaias war, und sie ordneten sich selbst oder verordneten sich selbst zum Dienst an den Heiligen. Das heißt, sie stellten sich zur Verfügung zum Dienst an den Heiligen. In diesem Sinne ist das Wort auch hier in Apostelgeschichte 13 etwas, sie waren eingestellt. Sie stellten sich ein, sie stimmten sich. Ich finde am besten die Übersetzung, sie waren gestimmt zum ewigen Leben. Nicht bestimmt, gestimmt. So wie ein Klavier gestimmt ist. Das heißt, gerichtet. Diese Leute, man muss schon vorher eine falsche Vorstellung von Prädestination oder Erwählung haben, um das dann hineinzulesen. Interessant ist, dass selbst es gibt ja einen Vertreter der Prädestination, Calvin, der ja sehr stark das gefördert hat, diese Lehre. Er selber hat diese Stelle nicht als Stelle angeführt für seine Lehre. Er wusste, das ist ihm zu unsicher. Calvin hatte seine Lehre übrigens von Augustinus. Augustinus, der war ja ein Manichäer gewesen und Philosoph und hat sich dann bekehrt zu Christus. Und der entwickelte viele grundlegende Lehren der Kirche. Die katholische Kirche hat dann von Augustinus vieles übernommen. Das meiste, die zwei großen Kirchenlehrer waren Augustinus und Thomas von Aquin. Und diese Lehre von der Vorherbestimmung, dass Menschen vorherbestimmt seien zur Bekehrung, ja, haben sie von denen genommen. Doch, und Calvin war ein Schüler davon. Eigentlich Luther auch, aber Luther ist da nicht ganz mitgegangen. Luther glaubte nicht dasselbe wie Calvin in diesen Fragen. Die Stelle an sich ist zu schwach. Ja, die belegt nicht das, was jene gerne wollen, dass sie belegt. Es geht ja darum, die einen haben es von sich gestoßen und die anderen waren bereitwillig. Die waren darauf gerichtet, der war darauf gestimmt. Ja. Wer sie gestimmt hat, das steht jetzt noch offen. Ob Gott sie gestimmt hat oder ob sie selbst durch eine gewisse Bereitschaft gestimmt waren, muss man offen lassen. Das sagt der Text nicht. Aber ich bespreche ja das Wort Erwählung. Und dort, wo das Wort Erwählung vorkommt, geht es tatsächlich um das Volk Gottes. Nehmen wir noch eine Stelle. In Epheser 1, Vers 4. Epheser 1, Vers 4. Geht es um dieselbe Sache, selber Plan, selbes Volk. Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi, der uns in Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete, entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte, dass wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Hier sagt er jetzt sehr oft uns und wir. Paulus spricht hier kollektiv. Er spricht hier nicht von einem Einzelnen. Er sagt nicht, dass er mich oder dich. Er spricht hier von einer Gruppe. Und diese Gruppe ist dieselbe, die begnadigt wurde in dem Geliebten, Vers 6, die Erlösung hat durch Vergebung der Sünden. Dieselben, die in Christus zu einem Erbe gekommen sind. Vers 11, indem wir auch zu einem Erbe kamen. Wer sind denn die, zu einem Erbe kamen? Das ist das neue, neutestamentliche Gottesvolk. Wie im Alten Testament, das kam auch zu einem Erbe. Es kam zu einem Erbe durch Josua eingeführt ins Land und hat das Erbe in Besitz genommen. Hier das neue Volk. Hier geht es also wiederum um die Erwählung des neutestamentlichen Gottesvolkes in ihm. Das war der Plan vor Gründung der Welt. Nicht, dass Gott Einzelne erwählt hätte, dass sie sich bekehren. Von der Bekehrung ist gar nicht die Rede. Es ist die Rede von dem herrlichen Heilsstand dieses Gottesvolkes, was sie alles haben. Dasselbe trifft übrigens auch zu für die Vorherbestimmung. Das Wort Vorherbestimmung wird ja oft mit Erwählung gleichgesetzt, ist überhaupt nicht das Gleiche. Es sind zwei verschiedene Dinge. Aber es ist in Verbindung mit Erwählung. Dieselbe Schar des neuen Volkes Gottes, das er in Christus erwählte, zu einem erwählten Volk gemacht hat, dieselbe Schar ist eine vorherbestimmte Schar. Wofür hat er sie vorherbestimmt? Nicht zur Bekehrung. Nie steht irgendwas, dass Gott Menschen vorherbestimmt hätte zum Gläubigwerden oder zur Bekehrung. Nein, zu einem herrlichen zukünftigen Heil hat er sie vorherbestimmt. Ein Heil wartet auf sie, eine Rettung. Und mit dieser Rettung verbunden, also ich meine jetzt das mit dem Heil in der Ewigkeit, verbunden ist eine Stellung. Und die Stellung heißt Sohnesstellung. Der hat sie vorherbestimmt nicht zu Engeln und nicht zu Knechten und nicht zu, weiß ich was, irgendwelchen anderen Geschöpfen. Er hat sie vorherbestimmt zu Söhnen. Gott wollte, dass das neue Gottesvolk ein Volk von Söhnen sein wird. Er gab ihnen die Sohnesstellung. Wir lesen das in Epheser 1, Vers 5. Und er bestimmte uns nämlich im Voraus für sich zur Sohnesstellung durch Jesus Christus. Dieselbe Gruppe, die in Christus die Erwählten sind, haben bekommen die Sohnesstellung in ihm. Hat nichts zu tun mit persönlicher Bekehrung. Wie man persönlich dazu kommt, zu der Gruppe, hat Paulus viel erklärt im Römerbrief. erklärt an verschiedensten Stellen. Da braucht es eine Erkenntnis der Sünde, da braucht es eine Umkehr, da braucht es Glaube. Das heißt, wir müssen Acht geben, dass wir nicht eine Lehre, wissen Sie, die Lehre von der Vorherbestimmung und der Erwählung ist eine sehr alte Lehre. Die hat sich in gewissen Kreisen sehr festgesetzt. Und die baut aber auf einem philosophischen Gedankengut. Und dieses, man geht mit diesem Gedankengut dann an die Bibel heran und liest mit einer Brille diese Stellen. Wir sind alle gefährdet, jeder von uns ist gefährdet, die Bibel mit einer Brille zu lesen. Das dürfen wir nicht. Wir müssen immer wieder schauen, was ist eigentlich der Kontext? Worum geht es hier eigentlich? Eine Stelle noch in Römer 8. Zum Thema Vorherbestimmen. Ich nehme jetzt nur einen Vers heraus. Vers 29, nachher spreche ich noch andere Verse, über andere Verse. Hier. Römer 8, Vers 29. Weil er die er im Voraus kannte, gemäß Plan, es geht um das Gottesvolk, weil er die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein, sodass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Was betrifft jetzt die Vorherbestimmung? Was hat er vorherbestimmt? Was sagt der Text? Dass sie dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet werden, die Sohnesstellung. Gleicher Gedanke wie in Epheser 1, Vers 5. Die Vorherbestimmung war, dass das neue Gottesvolk wie der Sohn werden soll. Das ist gewaltig. Gleichgestaltet zu sein, sodass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Und bitte beachten Sie, hier steht, es geht immer um die gleiche Gruppe. Er spricht hier nicht von einzelnen Menschen. Derselbe Gedanke wie sonst. Er spricht nicht von einzelnen Menschen. Er sagt nicht, so viele er im Voraus bestimmte, diese rief er. So viele steht nicht im Text. Welche steht im Text? Also jetzt nochmal, lesen wir den ganzen Satz. Vers 28. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. So, wer sind die, die Gott lieben? Wer ist damit gemeint? Das ist eine bestimmte Gruppe von Menschen. Alle, die in Christus sind. Die Gottliebenden ist ein Ausdruck, der verwendet wird für die gesamte Schar der Gläubigen. Um die geht es. In Römer 8 spricht Paulus sehr vieles über das herrliche Heil, das wir haben in Christus. Und er spricht hier verschiedene Themen an. Zum Schluss kommt er ab Vers 28 oder ab Vers, ja, egal, um diese Verse herum, kommt er zu dem großen Thema Zukunft. Was für ein herrliches Heil wartet auf die? Und er sagt, jetzt schon ist es so, alle Dinge, den Gott Liebenden, das heißt seiner Gemeinde, wirkt alles zusammen zum Guten, denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Wer sind die Gerufenen? Die nach Vorsatz Gerufenen. Welche hat er geplant? Und welche hat er eingeladen? Es geht nicht um Individuelle. Es geht um eine Schar. Nicht die Israeliten. Er stellt im Römerbrief geht es immer um diese zwei Gruppen. Israel, auf der einen Seite das alte Volk und das neue Israel, das neue Volk. Wir sagen Gemeinde. Die Gemeinde des Herrn Jesus. Und jetzt, er hat gerufen. Also alles ist auf einen Ruf Gottes zurückzuführen. Der Ruf ist eine Einladung. Gut, der Herr lädt ein zu Christus. Und diese Gruppe von Menschen, die diesem Ruf folgten, um diese Leute geht es jetzt. Was sagt er von denen? Vers 29. Die er im Voraus kannte, diese Gruppe, die Gemeinde, die hat er auch im Voraus bestimmt, dem Ebenbild dem Sohne gleichgestaltet zu sein. Die Gemeinde soll dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet werden. So, dass er, Christus, der Erstgeborene, unter vielen Brüdern sei. Die Gemeinde sind die Brüder, er ist der Erstgeborene. Aber welcher im Voraus bestimmte, nämlich die Gemeinde, diese rief er auch. Das war ein Ruf in der Zeit. Die Gemeinde ist eine Gerufene. Und welche er ruft, diese rechtfertigte auch. Die Gemeinde ist eine Gerechtfertigte. Und welche er rechtfertigte, diese verherrlichte auch. Die Gemeinde ist eine Verherrlichte. Haben Sie das gewusst? Vergangenheit. Hier steht nicht, die wird er verherrlichen. Vergangenheitsform, die verherrlichte er auch. Ich habe heute Epheser 5 gelesen, dass er die Gemeinde darstellte als eine herrliche Gemeinde. Deshalb ist er gestorben. Lies mal die Textstelle. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde liebte. Merken wir, es geht um die Gemeinde. Es geht um eine Gruppe. Wie auch Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, heilige. Wozu hat er sie denn geheiligt? Warum hat er sie denn schön gemacht? Damit er sie sich selbst darstelle als die herrliche Gemeinde. Die herrliche Gemeinde. Sie ist gewaschen in dem Blut Jesu. Sie ist geheiligt, Gott zugeordnet, als die herrliche Gemeinde. Das ist die himmlische Schau. Wir schauen auf uns und sagen, so herrlich bin ich nicht, wenn ich meine Sünden anschaue. Es geht jetzt nicht um das Thema der eigenen Sünden. Es geht um das, was Gott uns in Christus getan hat. Und durch das Werk Jesu Christi getan hat an uns. Die nicht einen Flecken oder Runzel habe oder etwas Ähnliches, sondern dass sie heilig sei und tadellos. Kann es sein, dass Gott die Gemeinde als tadellos betrachtet? Ja, denn sie ist in Christus. Und in Christus betrachtet er sie als tadellos. Ist das nicht herrlich? Das ist seine Gemeinde. Er freut sich an ihrer Schönheit. Es geht um das, was Christus gemacht hat aus dieser. Es geht nicht um den einzelnen Wandel. Oh, was den Wandel betrifft, da gibt es noch einiges zu verbessern. Fragen dazu? Sobald wir das Thema Erwählung und Vorherbestimmung individualisieren, das heißt auf Einzelne beziehen und auf die Bekehrung beziehen, haben wir ein riesiges Durcheinander. Spurgeon wusste um die Schwierigkeit. Wisst ihr, was Spurgeon sagte? Er sagte, ja, das mit der Erwählung ist so, Gott ruft dich und auf der Tür steht draußen, komm, lass dich retten. Und dann gehst du durch die Tür durch und nachdem du durchgegangen bist, steht auf der Rückseite der Tür, du bist erwählt gewesen von Ewigkeit. Ist das die Lösung? Das ist keine Lösung. Es ist gut gemeint von Spurgeon. Ich schätze Spurgeon sehr. Es ist gut gemeint. Er war Calvinist. Aber für ihn gab es eine Schwierigkeit, eine gedankliche Schwierigkeit. Er konnte das nicht zusammenkriegen. Warum? Weil er es individuell auffasste. Weil er meinte, da gibt es einzelne Leute, die sind von Ewigkeit vorher bestimmt, aber bevor sie sich bekehren, darf er es ihnen nicht sagen. Und nachher bekehren sie sich und dann schauen sie zurück. Ah ja, ich war ja von Ewigkeit her vorher bestimmt zur Bekehrung. Falsch verstanden. Gut gemeint, aber falsch verstanden. Damit schafft er einen Widerspruch, den die Bibel gar nicht kennt. Verstehen wir? Wenn wir die Bibel nicht das sagen lassen, was sie sagt, sondern unsere Gedanken hineinlesen, schaffen wir Widersprüche, die es nicht gibt. Die Brüder meinen das sehr, sehr ernst. Die reformierte Theologie ist eine sehr lange geschichtliche Theologie, hat vieles hervorgebracht, viele Theologen hervorgebracht und hat ja breite Gesellschaftsschichten angesprochen. Gerade in Amerika hat sich die reformierte Theologie sehr stark durchgesetzt. In der Schweiz auch, die helvetisches Bekenntnis ist ja auch reformierte Theologie. Aber so Gutes gekommen ist, nicht alles war gut. Die Theologie ist dadurch nicht optimal und unfehlbar. Wir dürfen nicht sagen, ja, aber der John Piper, das ist so ein guter Prediger. Und es ist so erbaulich, was er schreibt. Stimmt. Ich habe auch Predigten von John Piper gelesen. Aber das heißt doch nicht, dass er in allem seine Theologie deshalb richtig ist, weil der Herr ihn gebraucht hat, weil er ein guter Prediger ist. Ist ja bei uns auch so. Der Herr gebraucht uns, obwohl wir unvollkommene Leute sind und in manchen Hinsicht Verbesserung und Korrektur brauchen. John MacArthur, so ein bekannter Prediger, ganz Europa ist überflutet worden von John MacArthur. Das ist wie eine Invasion, John MacArthur-Invasion erleben wir heutzutage. Wunderbar, das Gute, was er sagt. Aber das endet ja nicht, dass seine Theologie, er vertritt auch die reformierte Theologie, die kalvinistische Theologie, dass deshalb die Theologie die richtige ist. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem, was Leute, dem Guten, was Leute haben und was wir auch nehmen von ihnen, aber wir bleiben nicht bei den Menschen stehen. Arthur Pink und Don Carson, den ich sehr gerne lese, und Gregory Beale, und wie sie alle, ich lese all die Calvinisten, ich lese sie und ich liebe sie, aber ich übernehme nicht ihre Theologie. Man muss das unterscheiden. Fragen noch?
Wo war jetzt genau der Unterschied zwischen vorherbestimmt und erwählt?
Vorherbestimmung ist etwas innerhalb des Heils, was Gott vorherbestimmt. Wozu er sein Volk vorherbestimmt. Das heißt, was er konkret plant mit diesem Volk. Ich erzähle eine Geschichte. Das war meine Tochter, die war damals noch nicht verheiratet, war verlobt und sie kam nach Hause mit einem schönen Kleidchen und sie sagte, das ist für meine Tochter. Und sie hat jetzt, damit hat sie ihr Kind vorherbestimmt, dieses Kleidchen zu tragen. Sie hat entschieden, dass ihr Kind, wenn sie mal ein Kind hat, dieses Kleid tragen wird. So wurde ihr Kind vorherbestimmt zum Tragen dieses Kleides. Hat sie deshalb vorherbestimmt, wer das Kind sein wird? Nicht. Sie hat nur geplant, was das Kind dann bekommen wird. Genauso hat Gott geplant, was jeder bekommen wird und in welche Stellung er gebracht werden wird, sobald er sich bekehrt. Alle, die da in Christus hineinkommen werden, was die bekommen, das ist vorherbestimmt. Nicht die Bekehrung ist vorherbestimmt und das Gläubigwerden. Auch die Stelle in 2. Thessalonicher 2, Vers 13 nicht. Da wird ja oft, diese Stelle wird ja auch oft angeführt. Zum Schluss noch. Oder wir können das für morgen aufheben. Schauen Sie die Stelle an für morgen und dann können wir morgen.
Machen wir lieber jetzt Schluss oder 5 ja. Minuten reichen die?
Oder? Nein, machen wir das morgen. Dann schließen wir hier und beten wir noch zum Abschluss.